Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier. Mir direkt gegenüber sitzt der gute Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
Hallo.
Und zu meiner Rechten, zu Yves Linken, sitzt in meinem Laptop der gute Julius. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden. Schön, dass wir mal wieder an dieser Konstellation aufnehmen. Ist jetzt schon etwas länger her.
Auf jeden Fall.
Predator war das letzte Mal, oder?
Ich meine auch, dass es Predator war, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Heute reden wir aber nicht über Predator. Wir reden über den Film, für den Fans so lange genörgelt haben, bis er denn tatsächlich gekommen ist, nämlich den Zack Snyder Cut von Justice League. Also andersrum, Zack Snyders Justice League, so heißt er ja jetzt richtig. Mhm. Das 4-Stunden-Epos zur Justice League, das quasi alles wieder gut machen soll, was in der Kinofassung von 2017 falsch gelaufen ist. Und deswegen gehe ich vielleicht mal direkt mit der provokanten Frage rein. Wie fandet ihr denn eigentlich den Whedon-Cut, also die Kinofassung von 2017, bevor wir dann jetzt loslegen mit dem Snyder-Cut? Ach so, und Spoiler, also für Justice League von 2017. Ich glaube, wir machen den Teil zum Snyder Cut erstmal ein bisschen spoilerfrei und dann werden wir später dann auch noch über Spoiler sprechen, weil ich glaube, das bietet sich einfach an. Okay, ich habe genug gelabert. Wie fandet ihr jetzt die Kinofassung?
In einem Wort?
In einem Wort.
Peinlich.
Okay.
Peinlich, einfach nur peinlich. Also ich weiß noch, wir haben den damals zusammen im Kino geguckt und ich weiß noch, das Letzte, was wir uns gefragt haben, bevor die Lichter ausgingen, war da, du oder Rob, also das war damals mein Volo, ihr habt gefragt, glaubt ihr, man wird das sehen, was die mit Henry Cavills Mund gemacht haben? Das war die letzte Frage, die gestellt wurde, bis das Licht ausging. Und 20 Sekunden später hatten wir unsere Antwort und konnten uns das Lachen im Kino nicht verkneifen. Und ja, der Film generell, ich finde den furchtbar. Also ich finde den 2017er Cut wirklich, wirklich furchtbar in jeder Hinsicht. CGI, Story, Kontinuität, Tonalität, nichts passt mehr zu, also egal wie man zu Man of Steel und Batman wie Superman steht, die hatten so eine einheitliche Vision und auch so eine ganz klare Kontinuität und Tonalität und der 2017 Film passt da einfach gar nicht rein, also überhaupt nicht. Und Steppenwolf, ich meine, über den lachen wir auch immer privat immer wieder, aber das ist halt wirklich ein Charakter, der vor unseren Augen rendert und sieht halt aus wie PlayStation 1 Niveau. Und uns hat es dann damals, glaube ich, auch nicht so krass überrascht, dass man nach Justice League erstmal gesagt hat, ne, wir fahren jetzt eine andere Schiene für DC und machen da diese Einzelfilme und so. Ich meine, ich bin mit der Justice League groß geworden. Das waren so meine Avengers. Ein Film mit Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter hat mich in der Kindheit wesentlich mehr interessiert als Iron Man, Thor, Cap und so weiter. Und dass das so ablief, wow.
Julius, wie stehst du zu?
Ich brauche ein paar mehr Wörter, um es auf den Punkt zu bringen. Ich sage, nicht so schlimm, wie alle sagen. Also ich habe ihn jetzt auch tatsächlich in Vorbereitung nochmal gesehen, auf diesen Podcast und auf die Kritik zu Zack Snyder's Justice League, die ich auch geschrieben habe. Und ich muss sagen, ich fand ihn von Anfang an, also auch damals, als ich ihn im Kino gesehen habe und so, eigentlich nicht so schlecht. Das mit dem weggeretuschierten Schnurrbart und so, klar, das ist auf jeden Fall auffällig, klar, Steppenwolf ist keine besonders geiler Bösewicht und so, alles völlig außer Frage. Ich hatte aber trotzdem durchaus meinen Spaß mit dem Film und ich muss jetzt auch sagen, nachdem ich den Snyder Cut gesehen habe, finde ich tatsächlich nicht alle Änderungen, die Joss Whedon vorgenommen hat, schlecht. Also es gibt durchaus ein paar Gags, die einfach völlig bodenlos dumm sind und peinlich und überflüssig. Es gibt aber durchaus auch ein paar strukturelle Änderungen, ein paar neue inhaltliche Szenen und ein paar Witze, die ganz gut funktionieren. Und dann gab es tatsächlich auch ein paar Szenen, die ich irgendwie berührend fand und die mich einfach mitgerissen haben. Also ich war jetzt nach dem erneuten Schauen bei so guten 3 Sternen. Anfangs war ich, hätte ich nach dem ersten Mal schauen, hätte ich so 3,5 gegeben, jetzt bin ich bei 3 Sternen.
Ich hab ihn jetzt tatsächlich auch am Wochenende nochmal geschaut, bevor wir dann hier uns um Zack Snyder's Cut gekümmert haben. Und ich muss auch sagen, also es ist kein guter Film, absolut nicht, aber man kann ihn auch irgendwo gucken. So. Also ich finde es jetzt auch klar, also man merkt gerade, wenn wir jetzt mal vergleichen mit dem Snyder Cut, wie unschlüssig diese Story eigentlich ist, wie viel da irgendwie nicht so richtig zusammenpasst und wo dann halt doch irgendwie so ein paar Sachen einfach nicht so funktioniert haben, weil das irgendwie nicht funktioniert und ja, auch der ganze Humor, der da so reingedrückt wurde, ist halt nach wie vor was ich auch bei der Kinofassung nicht gut finde. Ich bin auch nach wie vor nervt mich selbst jetzt beim Snyder Cut, nervt mich dieser komplette Barry Allen Charakter. Also warum The Flash so zu so einem extremen Comedy-Sidegag gemacht werden wurde, der halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich auch jetzt bei der Kinofassung noch gestört. Aber ja, also ich finde auch, die Justice League von Joss Whedon ist jetzt nicht so die Totalkatastrophe, wie manche es da draußen immer so irgendwie abtun. Es ist aber auch halt so ein Film, wo ich mir sage, okay, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, muss ihn auch definitiv nicht noch ein drittes Mal oder irgendwie gucken, weil dieser Film hat für mich halt leider nichts, was so in Erinnerung bleibt. So diese ganze Teamdynamik, die wir halt bei den Avengers haben, ist halt irgendwie nicht so wirklich da und die ganzen Charaktere sind mir in diesem Film ehrlich gesagt ziemlich egal. Mhm. So in ihren Solo-Filmen liebe ich Wonder Woman, liebe ich Aquaman und Batman ja sowieso und freue mich auch immer noch wahnsinnig auf diesen Flash-Film, aber so ist der Film halt für mich einfach so, ja, okay, gut, jetzt haben wir ihn gesehen, das reicht. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Film, weswegen wir hier sind, und zwar zum Snyder Cut. Und der hat ja eine recht imposante Geschichte, weil eigentlich ist ja Zack Snyder damals ausgestiegen. Die hatten ja den kompletten Film eigentlich abgedreht und sie waren ja in der Postproduktion, weil seine Tochter gestorben ist. Deswegen im Snyder Cut selbst gibt es ja jetzt am Ende auch dieses For Autumn. Das ist ja seine Tochter gewesen. Ja, wie beschreibt man am besten eigentlich diesen Prozess bis hin von der Kinofassung bis jetzt zum Snyder Cut? Und Julius, ich weiß, du warst ja, glaube ich, auch am Set oder du hast ja auch Interviews geführt und keine Ahnung, irgendwas. Du bist ja da wahrscheinlich der größere Experte von uns allen dreien hier.
In diesem Fall war ich tatsächlich ausnahmsweise nicht am Set, das war damals der Kollege Björn Becher. Ja, toll. Aber die Interviews habe ich tatsächlich jetzt gehabt. ja, also ich würde sagen, man beschreibt es tatsächlich am besten mit einer beispiellosen und hartnäckigen Fankampagne, die anders als es ja sonst so häufig ist, so von wegen Star Wars 8 nochmal Remake oder sowas, wirklich mal von Erfolg gekrönt war, als dann halt im Mai 2020 Warner und HBO Max, der neue Streamingdienst von Warner, den es nur in den USA bislang gibt, dann gesagt haben, jawohl, der Snyder Cut kommt tatsächlich. Davor gab es dann ewig lange Diskussionen darüber, gibt es den überhaupt? Wenn ja, in welcher Form ist der? Wie viel müsste man da noch reinstecken? Kann man den überhaupt anschauen? Dann gab es irgendwie Forderungen, ja, bringt ihn doch einfach so, ohne fertige Effekte und ohne fertige Musik und alles. Und naja, ich weiß nicht, also das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. und ja, also es war dann schlussendlich wirklich jetzt lange 3,5 Jahre. Und es ist schon irgendwie bewundernswert, dass in diesen 3,5 Jahren vom Kinostart von Justice League im November 2017 bis jetzt halt, wo der Start jetzt auch bei uns hier auf Sky erfolgt, halt wirklich hartnäckig am Ball geblieben sind und jetzt ja nicht dafür gesorgt haben, dass jetzt das Snyders ursprüngliche Vision tatsächlich noch irgendwie zu sehen ist.
So, und jetzt haben wir dieses Mammut-Ding von 4 Stunden und 2 Minuten, übrigens keine Post-Credit-Scene, also für alle Abspann sitzen bleiben, das könnt ihr euch diesmal sparen. Nach 4 Stunden Sitzfleisch ist das vielleicht ja auch ganz angenehm. Das Ganze ist ja unterteilt in 6 Teile.
6 Kapitel und ein Epilog, meine ich.
Genau. sechs Teile und ein Epilog. Die Story, letztendlich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mea culpa, ist ja eigentlich die gleiche wie im ersten Teil. Also in groben Zügen haben wir halt diesen außerirdischen Eroberer namens Steppenwolf, der auf die Erde kommt und diese 3 mysteriösen Motherboxen wieder vereinen möchte. der war schon mal auf der Erde, da haben sich Amazon, Green Lanterns und die alten griechischen Götter und wer weiß nicht noch alles irgendwie zusammengestellt, um gegen ihn zu kämpfen. Haben
Wobei, da muss man jetzt sagen, ja. Das ist natürlich der große Unterschied.
Wollte ich auch gerade sagen.
Im Snyder Cut ist es Darkseid, den wir da in dieser Rückblende sehen vor vielen tausend Jahren.
Genau. Im Kinocut war Steppenwolf schon mal auf der Erde und hier ist er nur ein Stellvertreter für den eigentlichen Big Bad. Man hat Thanos-Strategie. Ja. Er ist der Ronan the Accuser in diesem Film.
Genau. Und auf jeden Fall werden sie ja diese drei Motherboxen aufgeteilt. Eine geht nach Atlantis, eine geht zu den Amazonen und was ich nach wie vor immer noch geil finde, ist die Motherbox für die Menschen, die verbutteln sie halt so 1,50 Meter Tiefe in dem Wald. So, ich denke, alle anderen bauen große Tempel und keine Ahnung was. Und was machen die Menschen? Habt ihr ein paar Schaufeln? Komm, wir verbuddeln den.
Das war wirklich so witzig. Also, man muss einfach überlegen, die Amazonen haben da irgendwie ihre krassesten Kriegerinnen, die da irgendwie Tag und Nacht das bewachen. Atlantis haben da auch irgendwie solche He-Man-Verschnitte, die da aufpassen und so einen atlantischen Safe. Und die Menschen... Ja, wo kann man hier buddeln?
Aber hat ja funktioniert. Ich meine, das ist die Motherbox, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil in der Kinofassung auch so die als allerletztes gefunden wird. Während
also wir haben es am besten gemacht, wir sind viel besser als Amazon.
Genau. und daraufhin stellt halt Bruce Wayne seine tolle Justice League zusammen. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Charaktere, die jetzt hier aufgegriffen werden. Wir hatten ja, jetzt muss ich selber mal gucken, also der Wonder Woman-Film war damals ja noch vor Justice League.
Ja, das war der letzte.
Aber der Aquaman-Film kam ja quasi erst nach Justice League
eigentlich.
Und deswegen haben wir eigentlich im Film neue Charaktere, jetzt mal in Anführungszeichen, ist Aquaman, The Flash und Cyborg.
Ja.
Wie hat für euch jetzt diese Einführung dieser drei Charaktere funktioniert? Ist das besser als in der Whedon-Version? Ist es schlechter oder was sagt ihr?
Also bei der Einführung bin ich mir nicht so sicher, weil ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme hatte. Die erste Stunde, in der ja die meisten Figuren eingeführt werden, braucht tatsächlich eine ganze Weile. Also in der ersten Stunde springt Snyder halt wirklich sehr, sehr viel hin und her zwischen verschiedenen Figuren und verschiedenen Handlungssträngen und sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob die Einführung an sich besser ist, auch wenn da natürlich ein paar neue Szenen dabei sind. Aber das Geheimnis liegt halt eben dann schlussendlich, glaube ich, genau in diesen neuen Szenen und diesen erweiterten Nebenhandlungssträngen, Hintergrundszenen und sowas, die halt dann einfach in diesen 4 Stunden Platz haben und die vor allem bei Cyborg, aber auch bei Aquaman und Flash dann einfach dafür sorgen, dass wir diese Figuren viel, viel besser kennenlernen. Also da gibt es dann zum Beispiel bei The Flash eine Szene, wo er Iris West kennenlernt, die da seine große Liebe in den Comics ist und hier halt, da wird jetzt nicht so viel draus gemacht, aber die beiden lernen sich halt schon mal kennen. Mhm. Wird dann später auch noch in dem The Flash-Film, den du vorhin schon erwähnt hast, der dann auch nochmal eine Rolle spielen, wo Kirstie Clemons, so heißt die Schauspielerin, dann auch nochmal auftreten wird. Und bei Cyborg, der ist sicherlich der größte Gewinner, weil er halt eben den ganzen Handlungsstrang auch spendiert bekommt mit seinem Vater, der ihn ja sozusagen, nachdem er beim Unfall fast gestorben ist, mit Hilfe einer Motherbox wieder zurückgeholt hat oder wiederbelebt oder diesen Cyborg-Körper verpasst hat. Und dann halt eben, wie er damit ringt mit seiner neuen Identität und mit seinem Vater, mit dem er irgendwie nicht so richtig dankbar dafür sein kann, dass er ihn halt in dieses Monster in Anführungszeichen verwandelt hat und so. Also das ist schon deutlich besser als in der Kinofassung, würde ich sagen.
Ich finde es auch 10.000 Mal besser, muss ich einfach sagen. Ich finde trotzdem, der Film hat definitiv seine Längen und gerade in den ersten 2 Kapiteln habe ich sie am heftigsten gefühlt, weil es ist einfach ein 4 Stunden langer Film und die Story finde ich, von der Story her allein gibt das, finde ich, nicht so viel her, als dass diese 4 Stunden gerechtfertigt sind. Ich meine, wir haben ja auch Zack Snyders Ultimate Cut von Watchmen, der ist auch so knapp 4 Stunden. Und ich finde, da gibt das wesentlich mehr Sinn, weil die Story wesentlich mehr Substanz hat. Aber was die Charaktere angeht, gebe ich Julius total recht. Und ich finde, in dieser 2017er Version waren Aquaman, Cyborg und The Flash für mich keine richtigen Charaktere. Das waren super Kräfte auf 2 Beinen und ich habe die nicht wirklich kennengelernt. Und die Charaktere, die ich kennengelernt hatte in Batman v Superman, Man of Steel und Wonder Woman, die wurden so ein bisschen umgeändert. Wonder Woman hatte auf einmal so One-Liner und ich kannte sowas von ihr nicht aus ihrem Film. Batman war komplett umgeschrieben, der hat mich eher an Tony Stark erinnert und Superman konnte ich halt nicht ernst nehmen wegen dem komischen CGI-Gesicht. Und also deswegen hat dieser Film halt für mich so auf voller Linie nicht funktioniert. Und hier finde ich es eigentlich ganz cool gemacht, dass du zum Beispiel Arthur Curry kennenlernst als so einen krassen Außenseiter, der Atlantis hasst. Und auch die Szene, die er mit Bruce Wayne hat, wenn Bruce Wayne rekrutieren will, es ist im Grunde genommen die gleiche Szene, aber besser geschrieben, weil sie sich sehr ernst nimmt und einfach den Figuren die Möglichkeit gibt zu atmen. Und in der 17er-Version bestand diese Szene wirklich nur aus dem Schlagabtausch von One-Linern zwischen den beiden, dann ist Aquaman abgehauen. Und du verstehst ganz genau, warum Aquaman so ist, wie er ist. Er hat einen Hass auf Atlantis, er hat so ein bisschen, wir kennen ja auch seine Geschichte aus seinem Film, deswegen glaube ich, ist das kein fetter Spoiler, weil wir wissen ja warum, weil er hat seine Mama verloren und irgendwie gibt er auch ihr die Schuld, die hat uns allein gelassen, mich und meinen Vater und so weiter, ich will damit nichts zu tun haben, lernen wir ihn gut kennen. Cyborg, meinte Julius ja schon, lernen wir am besten kennen, aber er ist auch ein Außenseiter und das Gleiche muss man über The Flash sagen. Deswegen finde ich es interessant, dass der Außenseiter, der ewige Einzelgänger, überhaupt Bruce Wayne, diese Leute so ein bisschen probiert zu vereinen. Und auch hier, Bruce Wayne, seine Motivation wird von Sekunde 1 klar, weil dieser Film ist in der neuen Version ein direktes Sequel zu Batman wie Superman und es ist dieses, wie er hat diesen Drang, Wiedergutmachung zu leisten, wegen dem, was mit Superman passiert ist am Ende von Batman wie Superman. Spoiler für Batman wie Superman.
Jetzt greifst du aber schon vorweg, weil ich will ja erstmal noch bei diesen neuen Charakteren irgendwo bleiben. Also was ich überhaupt nicht gebraucht habe, war all das Zeug rund um The Flash. Ja. Also das schafft auch Zack Snyder, finde ich, nicht aus diesem Charakter wirklich was Gutes zu machen. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich so ein bisschen ein großer Fan vom Arrowverse-Flash bin, der von Grant Gustin gespielt wird, der halt einfach ein cleverer und ein cooler Nerd ist. Und hier den Ezra Miller-Flash, den kann ich auch jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Also ich meine, Julius hat es ja schon erwähnt, es gibt ja noch diese zusätzliche Szene, wo er Iris West kennenlernt. Das war ja, glaube ich, auch schon mal vorher irgendwie so als so halb animierte Storyboard-Geschichte geleakt worden. Genau. Aber auch das ist so eine halbe Stunde irgendwie im Film, die man sich hätte auch sparen können. Dann wäre der Film schon mal 3,5 Stunden lang gewesen. Das fand ich ein bisschen lahm. Bei Aquaman muss ich sagen, ich finde es cool, dass sie gerade diese Anfangssequenz irgendwie erweitert haben. Trotzdem bringt es mir den Charakter nicht so krass näher, wie ich es gebraucht hätte. Und ich finde, du merkst an diesem Film halt sehr stark, dass Marvel halt damals im Zusammenhang mit Avengers einfach alles richtig gemacht hat. Zu sagen, okay, die großen Charaktere, auf die wir uns konzentrieren wollen, die kriegen erstmal einen Solo-Film, damit die Leute das wirklich packen können. Und ich fand Arthur jetzt gut, weil ich halt den Aquaman-Film schon kannte und gesehen habe und weiß, okay, das ist die Figur. Und deswegen finde ich, wie gesagt, also der Einzige, der wirklich daraus irgendwie was ziehen kann, ist Cyborg. Mhm. Weil seine Story, das hat Zack Snyder ja auch immer wieder betont, ist ja so quasi die Story, die im Mittelpunkt steht von der ganzen Geschichte, weil er ja auch diesen direkten Draht in Anführungszeichen zu diesen Motherboxen hat. Und das funktioniert für mich wirklich auch gut, so auch die Story mit seinem Vater und so. Aber Flash ist für mich nach wie vor so eine Lachnummer. Deswegen, ich hoffe auch wirklich, wirklich sehr, dass das denn in dem Flash-Solo-Film einfach besser wird. Weil wenn ich diesen Flash da habe, sorry, dann hättet ihr wirklich einfach Grant Gustin casten können und sagen können, okay, du hast jetzt das Glück, du darfst hier auch nochmal Flash spielen, das wäre irgendwo auch viel cooler gewesen.
Jetzt weißt du, wie ich mich fühle mit Batman wie Superman's Lex Luthor, weil das ist immer noch mein gigantisches Problem mit Batman wie Superman gewesen, weil ich halt Michael Rosenbaum als besten Lex Luthor bezeichne aus Smallville und er war halt nicht so blub. Das war für mich immer noch eine sehr Jim Carrey-eske Performance und hat für mich nicht gepasst zum Lex.
Ich glaube, das große Problem bei Flash ist tatsächlich, dass halt eben auch aus diesen ganzen Hintergrundszenen nichts gemacht wird. Also die führen halt nirgendwo hin. Ja. Du hast Iris West schon mal etabliert, schön und gut, aber das wird sich halt allerfrühestens halt in dem Flash-Solo-Film irgendwie wieder auszahlen, wenn die nicht überhaupt sozusagen auf den Snyder Cut eingehen, weil es heißt ja, dass der Kanon ist ja eigentlich die Kinofassung von Justice League. Und in der wurde Iris West ja noch gar nicht etabliert. Das heißt, im schlimmsten Fall sozusagen wird uns im Flashfilm dann Iris West nochmal vorgestellt, und zwar in komplett anderer Form. Und dann, spätestens dann, hat diese Rettungsszene und so halt wirklich nirgendwo hingeführt. Ist halt so ein bisschen knifflig. Also das, so wie Sebastian vorhin schon meinte, das ist halt alles so ein bisschen das Problem, dass dieses DCEU, das sogenannte, halt nie vernünftig aufgebaut und von Anfang an durchdacht wurde. Und deswegen gibt es halt so manche Sachen, die halt im Film sich noch auszahlen, wie halt bei Cyborg oder im gewisseren, weniger starken Sinne halt auch bei Aquaman, finde ich auch, so wie Eve meinte. Aber bei Flash führt das halt eigentlich alles mehr oder weniger nirgendwo hin. Das ist alles nur Vorbereitung ohne Payoff dann am Schluss.
Ja. Ich muss aber auch sagen, es ist schon sehr witzig, wenn man diese drei Charaktere miteinander vergleicht und diesen krassen Arc und die Einführung. Wir haben Arthur, das ist jemand, wo man sich an ihn rantraut und sagt, wir brauchen dich für das Königreich von Atlantis. Und er sagt, nein. Wir haben Cyborg, das ist eine dramatische Geschichte von jemandem, der seinen Körper verloren hat und zurückkommt, so als Frankensteins Monster. Dann haben wir Flash, er will einen Job. So.
Ja, absolut. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den drei anderen Figuren, die wir ja schon gut kannten, nämlich Batman, Superman und Wonder Woman. Und ich weiß, Eve regte es immer schon sehr auf, dass Batman ja wirklich zu so einem Sprücheklopfer im Whedon-Cut geworden ist. Das hat mich auch immer sehr gestört. Das hat mich auch jetzt gestört, als ich ihn nochmal geguckt habe. Das ist so wirklich gar nicht so dieser Bruce Wayne ist und auch nicht dieser Batman eigentlich ist irgendwie, den wir vorher so kannten. Und da war ich sehr, sehr happy drüber, wie Joss Whedon, Zack Snyder jetzt in seiner Version halt wirklich mit diesen uns bekannten Charakteren umgeht. Also nicht nur Batman, ich finde auch Wonder Woman ist in diesem Film wesentlich besser und das sage ich auch mit schweren Herzen nach Wonder Woman 1984, den ich halt leider auch nicht so stark fand. Und auch alles, was mit Superman gemacht wird, macht vor allen Dingen für mich jetzt sehr viel mehr Sinn, weil gerade seine ganze Story und wie überhaupt die Justice League dazu kommt, ihn wieder auferwecken zu wollen, finde ich, ist sehr viel schlüssiger und durchdachter erklärt im Snyder Cut, als es bei Joss Whedon der Fall gewesen ist.
Ohne Frage. Also das ist für mich auch eine von den Szenen und dieses ganze Drumherum um die Wiederbelebung, vor der Wiederbelebung, dann danach gibt es halt auch wie in der Kinofassung erstmal noch so einen Kampf, wo die ganze Justice League gegen ihn kämpft. Das ist mehr oder weniger dasselbe, minus halt diesen Twist, den Joss Whedon halt in der Kinofassung da dann reinbaut, den ich gar nicht so schlecht finde. Aber man sieht halt hier, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt drüber sprechen sollen oder nicht, so ein bisschen. Ich bin gerade zögerlich, ob das schon zu spoilerig ist. Das ist ja schon relativ spät. Deswegen sage ich jetzt mal lieber nicht zu viel. Aber es gibt in der Kinofassung, gibt es in dieser Superman-Wiederbelebungsszene und dem Kampf danach so einen Twist. Und im Snyder-Cut ist halt die Figur, die in der Kinofassung so als Twist missbraucht wird, in Anführungszeichen, halt eine handelnde Figur, die ihren eigenen Handlungsstrang bekommt. Und das ist halt einfach schon ein himmelweiter Unterschied auch. Und dann halt eben auch, wie dann danach umgegangen wird mit der Wiederbelebung, welche Szenen dann halt noch folgen. Und das halt einfach die Emotionen, die natürlich dabei sowas mitschwingen. Halt, wir reden hier immer noch von der Figur, die irgendwie ein paar Monate tot war und jetzt wieder zu ihren Liebsten zurückkehrt und sowas. Also es ist schon einfach in solchen Momenten zahlt es sich einfach komplett aus, dass der Film so lang ist und dass Snyder die Zeit dafür hat, das richtig auszuerzählen.
Ja, also ich kann mich dem einfach nur komplett anschließen. Erstmal, ich bin sehr glücklich, wie du schon gesagt hast, wie mit Batman erstmal umgegangen wurde. Bruce Wayne, das ist trotzdem der Bruce Wayne, den wir in Batman wie Superman kennengelernt haben. Er ist nicht mehr ganz so bitter, was aber auch Sinn ergibt, basierend auf dem, was er erlebt hat und dem, was er sich jetzt so ein bisschen als Vorsatz genommen hat. Und das funktioniert. Optimistisch bedeutet nicht gleich, nur noch Gags reißen und zum Fonsi zu werden. Und ich konnte halt diesen Bruce Wayne in diesem Whedon-Cut absolut nicht leiden. Und das jetzt für mich ist eine natürliche Weiterentwicklung von dem Bruce, den wir in Batman wie Superman haben, weswegen ich ein großer Fan davon bin. Er ist immer noch definitiv Batman und Bruce. Wonder Woman ist wieder diese richtige Kriegerin und das finde ich richtig stark. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in Wonder Woman 2 auch, obwohl ich mag ja, Aspekte von Wonder Woman 2. Ich mochte die ganze Nummer zwischen ihr und Steve ganz gerne. Nur den Plot des Films und das kannst du also, nee. Aber sie hat mir richtig gut im Film gefallen. Und auch allein ihre Actionsequenz, die im Whedon-Cut, die fand ich so. Ja, die kam so aus dem Nichts. Sie war einfach nur da, damit wir sie irgendwie einführen mit diesem Banküberfall. Und die Szene ist hier wesentlich länger, wesentlich besser und ohne diesen Kitsch. Weil es gibt da diese krass kitschige Sequenz in dem Kinocut, wo Bruce Bolton aus Game of Thrones ist der Bankräuber, der irgendwie zu ihr sagt, I don't believe it und so weiter. Und dann, who are you? Und sie, I'm a believer. Und das sagt sie schon fast in die Kamera. Und ich so, aber woran glaubst du, wer bist du? Ist es jetzt schon Foreshadowing für Superman oder so? Ich weiß es nicht genau, was ihr mir damit sagen wollt. Und hier ist es, wie sie ihm antwortet, ist wesentlich besser für sie zurechtgeschrieben, wie es zur Figur passt. Sie ist diese stoische Kriegerin tatsächlich, die auch sehr viel Erfahrung mit sich bringt, weswegen sie auch so ein bisschen der Teamleader auf dem Feld ist, wenn es ums Taktische geht. Und das, finde ich, haben die richtig, richtig gut. Und ihre Action-Szenen waren richtig klasse, richtig klasse.
Auf die Action-Szene kommen wir eh noch. Julius wollte noch gerade was sagen.
Genau, ich wollte jetzt, wo Eve gerade diese Szene angesprochen hat, wollte ich dann auch noch was zu sagen. Aber können wir auch gerne später drüber reden, wenn du die noch mal anschneiden wolltest. Weil ich finde, dass das ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, sowohl für die kleineren Probleme, die der Snyder Cut so hat, als auch sozusagen für die großen Verbesserungen, die halt da drin stecken. Mhm. Weil halt eben man da sieht, wirklich, wenn die ein bisschen länger ist, da sind dann auch so ein paar Szenen oder so ein paar Einstellungen zu viel einfach drin, wo die ganze Szene halt einfach an Schwung verliert. Also ich muss da jetzt zum Beispiel an diesen einen Moment denken, wo der von Bruce Bolton, so wie Eve vorhin meinte, gespielte Bösewicht irgendwie, wo man halt sieht, wie der an seinem Sturmgewehr den Schalter umlegt und halt von Einzelschuss auf Dauerfeuer oder wie auch immer man das nennt, dann umschaltet. Und das ist eine Sequenz, die braucht man halt wirklich nicht. Das ist eine Einstellung, das sind 2-3 Sekunden, die man einfach nicht braucht. Und davon gibt es halt wirklich viele, viele, viele in dem ganzen Film. Und gleichzeitig ist die Szene aber dann trotzdem so viel eindrucksvoller und kraftvoller, weil halt zum einen gibt es halt zusätzliche Bluteffekte, über die kann man sich jetzt streiten, ob es die unbedingt gebraucht hätte. Aber halt alleine dadurch, dass die Farben ein bisschen düsterer sind, dass die Musik nicht so fröhlich vor sich hindudelt wie halt der Soundtrack in der Kinofassung. Und so wirkt halt diese ganze Szene einfach gleich viel, ja, also wuchtiger oder wie auch immer.
Ja. Epischer auch, ja. Ja, also da muss ich direkt mich reinklinken, weil er hat es gerade gesagt, die Filmmusik im Snyder Cut ist auch um einiges besser und wird auch einiges besser benutzt. Also ich weiß noch, als ich hatte das Gefühl beim Whedon Cut, dass sie einfach querbeet so Superhelden-Theme-Songs hatten und gesagt haben, die mixen wir jetzt so ein bisschen wie in Suicide Squad, als wenn man durchs Radio schaltet. Wenn sogar im Kampf gegen Superman kurz die klassische Superman-Musik aus dem Christopher Reeve-Film komplett deplatziert kam oder die Tim Burton-Batman-Musik aus dem Nichts kam. Natürlich ist es cool, die zu hören, aber die passt da null rein.
Das ist wirklich bizarr, ja.
Und die paar Noten der Wonder Woman-Musik aus Batman v Superman und ihrem ersten Solo-Film, die wurde in so einer poppigen Version abgespielt in der Banksequenz. Und hier hat mich die Musik schon eher an dieses Epos von 300 erinnert. Also jedes Mal, wenn sie angreift, ist der Soundtrack wie so ein Kampfgeschrei einer Amazonin. Genauso hört sich das so ein bisschen an, aber es passt halt richtig, richtig gut. Ja. Und es gibt der Szene so einen anderen Flair. Also, ja, alle, Achtung.
Dann überspringe ich jetzt einen Punkt, den ich eigentlich im Kopf hatte, und dann bleiben wir jetzt halt mal bei der Action und bei dem ganzen Look. Ich muss auch sagen, also gerade was die Actionsequenzen angeht und gerade auch so die Zusätze, die wir halt in den einzelnen Kampfsequenzen, jetzt nicht nur am Anfang, auch zum Ende hin, wenn sie da in dieser russischen Atommeiler-Geschichte da irgendwie rumkämpfen und so, das sind so Sachen, die fand ich zum Teil wirklich richtig, richtig fantastisch. Und dann habe ich aber zwischendurch auch wieder gedacht, okay, wow, das ist jetzt ein bisschen zu viel Zack Snyder. sprich, es waren teilweise so krasse Zeitlupen halt einfach wieder mit dabei, ja, wo ich mir auch gedacht habe, okay, entweder hat das bewusst gemacht, damit er auf die 4 Stunden und 2 Minuten kommt, weil manche Sachen haben sich da für mich, wie Julius schon meinte, mit diesem, ich schalte jetzt von Einzelschuss auf Dauerschuss irgendwie um, da waren so bestimmte Elemente, die sich manchmal nicht ganz flüssig angefühlt haben, aber generell war ich einfach hellauf begeistert von so ziemlich jeder Actionsequenz. Also nehmt jede Szene, an die ihr euch im Kinocut erinnert, und sie ist, was die Action angeht, im Snyder Cut wirklich 1000-mal besser, oder?
Ja, also in jeder Hinsicht ist die Action besser, in jeder Hinsicht. Und ja, ich habe ja auch so ein bisschen scherzhaft, als ich das gesehen habe, so diese endlosen und es sind ja Zack Snyder Slow-Mos sind ganz bestimmte Slow-Mos. Mhm. Das sind diese 300 Slow-Mos. Die fangen so in Zeitlupe an, dann werden sie ganz schnell, dann sind sie wieder in Slow-Mo. Das ist so dieser Zack Snyder-Stil. Und als ich den Film gesagt habe, dachte ich mir auch, dass die gefragt haben, wie sehr Zack Snyder wird das alles? Und seine Antwort war ja. Mhm. Und aber ich weiß auch nicht, warum es funktioniert. Ich finde generell seinen visuellen Stil, selbst bei den Filmen von ihm, die ich nicht so mag, seinen visuellen Stil finde ich immer umwerfend. Und deswegen habe ich diese Action wirklich einfach nur aufgesogen, wirklich. Ja. Ich fand das richtig, richtig geil. Auch, dass es so überstilisiert war, das soll ja auch immer noch, sag ich mal, so ein krasses Comic. Das ganze Ding hat sich für mich angefühlt, wie wenn man früher in so einen Comicladen gegangen ist und nicht ganz genau wusste, welchen Comic man sich heute holt, nimmt man so einen dicken Band, wo Justice League draufsteht, und der schmeißt einen mitten in die Story rein, und die ergibt zwar schon irgendwo für sich Sinn, aber du merkst, da gibt es noch irgendwie eine Historie davor, und so hat sich das für mich angefühlt, wie so ein großes Comic-Crossover-Event, dass man sich irgendwie so ein dickes Ding im Comicladen kauft. Und ja, das ist ein Kompliment, das ist nicht böse gemeint.
Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Rückblick, den haben wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, wo wir halt eben sehen, wie Darkseid zum ersten Mal auf die Erde kommt und dann halt eben von Menschen, Atlantern, Amazonen und den griechischen Göttern besiegt wird. Und das ist halt auch eine Szene, die einfach ungleich viel besser ist und viel, viel beeindruckender auch einfach gestaltet ist. Einfach alleine deswegen, weil Snyder halt eben die Zeit hat, auch die richtig auszuerzählen. Es wird halt im, mehr oder weniger ist es ja dasselbe in der Kinofassung. Du hast halt auch denselben Kontext. Wonder Woman erzählt irgendwie Batman, wie das schon mal passiert ist und so. Aber halt ich habe mir natürlich jetzt nicht die genauen Zeiten aufgeschrieben, aber in der Kinofassung sind es halt so 3 oder 5 Minuten. Und im Snyder Cut sind es halt dann irgendwie 10 oder 20 vielleicht sogar. Und das wirkt dann einfach dadurch natürlich viel, viel epischer, auch wenn du halt eben siehst, wie da die Zeus und Artemis Ares zusammen Darkseid irgendwie verdreschen. Das ist schon halt einfach mega cool mit Blitzstrahlen und Pfeilen und Äxten und so. Das ist schon, das habe ich mir sehr, sehr gerne eingeschaut auf jeden Fall.
Und Zeus sieht einfach mal 1:1 aus wie Leonidas. Einfach 1:1 wie Leonidas. Ich dachte auch ganz kurz, ist das Jared Butler?
Das wäre natürlich mega cool.
Ja gut, gewesen, aber ich meine, es ist halt so die griechischen Götter, so die Spartaner, das passt alles irgendwie so.
Ich dachte, er wird Ahu schreien.
Nee, also das muss ich auch sagen, auch diese Szene hat mir jetzt wesentlich mehr gefallen, weil sie einfach echt viel mehr Tragkraft hatte. Aber halt auch das große Finale und finde ich, ist einfach so viel besser. Und das muss ich halt auch sagen, ich finde so diese, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber in der Kinofassung fand ich zum Beispiel diese Paradämonen super dämlich. Also ich weiß, ich konnte die irgendwie nicht so richtig greifen und ich kann es auch nach wie vor nicht so richtig beschreiben, aber ich fand sie einfach irgendwie, die waren doof.
Ich glaube, es liegt daran, dass die halt einfach auch überhaupt keine Gefahr ausstrahlen in der Kinofassung. Also es sind halt so austauschbare Alien-Gegner, wie du sie halt in jedem großen Superhelden-Blockbuster mittlerweile hast, die halt auch sozusagen als einzelne Widersacher überhaupt null Bedrohung ausstrahlen. Und gerade im Finale auch von Zack Snyder's Justice League, ohne zu viel zu verraten, sind die halt ein richtiges Hindernis. Also die sind halt wirklich eine richtige Gefahr. Und das ist halt eben, da haben wir auch noch gar nicht so richtig ausführlich drüber gesprochen, trifft auch auf Steppenwolf und Darkseid im gewissen
Ihr
Sinne.
Ihr springt auch ja auch ständig über meine Points hier über, die ich im Kopf habe. Deswegen, ich wollte auf die ganzen
Aber das tut Schurken, der Film auch. Der Film ist auch so ein bisschen Schurken, all over the place.
Ich wollte auf die Schurken auch noch kommen. Aber ja, also da gebe ich dir absolut recht. Also die Paradämonen, diese fliegenden Alienviecher, fand ich jetzt in diesem Teil wesentlich, wesentlich besser.
Ja.
Und damit kommen wir denn jetzt zu meinem Punkt.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Nein. Okay. Doch, natürlich.
Und zwar, das ist so mein abschließendes Wort nochmal zu dieser ganzen Szene mit Darkseid und so weiter, weil da kann ich auch vieles ansprechen, was Julius auch davor gesagt hat. Und zwar, ja, es gibt ja jetzt so ein R-Rating so ein bisschen, also es ist auch so ein bisschen blutig und generell brauche ich das nicht so zwingend, aber ich finde gerade in dieser Eröffnungsszene, gerade in dieser Darkseid-Szene, wenn es denen so ein bisschen gelingt, den zu verletzen und dass er blutet, ist es eine ganz andere Tragweite als au, oh, und ich gehe wieder. Naja. So, das ist nicht das Gleiche. Und auch wie diese Szene erzählt wurde, weil im Whedon Cut läuft Wonder Woman mit Bruce Wayne durch den Park und sagt ihm, ja. Und das ist damals passiert. Und manchmal schneidet man so ein bisschen zurück, so 5 Minuten. Und ich so, oh, das war einfach nur 5 Minuten pure Exposition. Mhm. Und hier, klar, man hat immer noch ihren Voice-Over. Aber erstens ist es nicht im Park, sondern sie sucht ihn auf und sagt, oh Gott, wir müssen dringend reden. Das ist nicht so ein Gespräch beim Spaziergang. Sie erzählt ihm das und dann ist es eher, und nein, ich möchte es nicht wirklich damit vergleichen, aber das ist der beste Vergleich, den ich finde. Es ist eher Herr der Ringe Galadriel-mäßig. Man hört ihr Voice-Over und sieht dann diese große Historie, was davor passiert ist. Das ist der Vergleich. Das eine ist halt ein Parkgespräch neben Entenfüttern und das andere ist halt ein epischer Galadriel-ähnlicher Voice-Over mit diesen Szenen.
Ja. Aber ich glaube, dieser Herr-der-Ringe-Vergleich ist allgemein nicht ganz so unangebracht irgendwie, was das hier angeht, weil man hat schon das Gefühl, dass Zack Snyder in die gleiche epische Richtung irgendwie einschlagen wollte mit diesen großen Schlachtenszenen und den Gegnern und was weiß ich nicht. Es hat nur halt leider nicht so ganz diese Tiefe und Emotionalität wie halt ein Herr der Ringe, aber so das Epische ist trotzdem gerade in dieser Szene, über die wir geredet haben, ja jetzt schon da.
Es ist ein Epos, es ist auf jeden Fall ein Epos, dieser Film.
Aber halt eins, wo vielleicht nochmal jemand anderes, wenn nicht Zack Snyder, das nochmal sagen können, brauchen wir das wirklich?
Ja, so, absolut.
Also das, ich weiß auch genau, dass, also wenn, er hätte das ja auch nie gemacht, wenn eben nicht sozusagen Warner oder HBO Max nicht gesagt hätten, mach einfach, was du willst, es schaut dir niemand über die Schulter, es redet dir niemand rein. Aber es gibt halt eben so eine Handvoll Szenen, wo man halt wirklich, wo halt einfach wirklich nochmal jemand sagen können, nee, Zack, das brauchen wir nicht, die 2 Sekunden können wir rausschneiden. Und es geht gar nicht darum, dass hier irgendjemand den Flash-Rückblick mit Iris oder den Cyborg-Handlungsstrang rausschneiden will, sondern es ist halt wirklich nur so ein bisschen straffen, so ein bisschen zuspitzen oder was auch immer, das ist halt einfach dann 3,5 Stunden vielleicht und nicht 4 Stunden.
Absolut.
Ein bisschen fokussierter hätte der Film definitiv sein können, weil es ist witzig, du sagst, dass wir so ein bisschen hin und her springen, aber das tut der Film auch. Und gerade so ein paar Szenen, ich weiß, dass wir haben schon darüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, es gab so eine Szene, die wir wahnsinnig geil fanden, nur die Platzierung der Szene, wann sie uns gezeigt wurde, fanden wir ein bisschen schade. Und das ist eine Szene, auch, die man auch im Trailer sieht.
Ja.
Und wir die ganze Zeit darauf gewartet haben, wann sehen wir diese Szene. Mhm. Und wie sie platziert wurde, fand ich schade.
Ja. Darauf
welche Szene
gleich
ist das?
Die Albtraum, die Batman-Albtraum-Sequenz.
Ach so,
im Trailer. Da kommen wir, da würde ich sagen, kommen wir im Spoiler-Teil nochmal irgendwie ausführlicher drauf zu sprechen. Ich will jetzt tatsächlich nochmal, weil wir haben jetzt schon gesagt, großes Epos, Action und tralala. Ein großes Epos braucht auch immer einen guten Schurken. Mhm. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich schon vor 2 Punkten eigentlich ansprechen wollte. Bei Joss Whedon hatten wir wirklich nur Steppenwolf. Da wurde, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Name Darkseid wurde irgendwie einmal, zweimal erwähnt oder so. Und das war's.
Einmal hat er das irgendwie gerufen oder so.
Und für Zack Snyder war ja Darkseid immer so der große Bösewicht. So. Und wir werden auch nachher noch mal so ein bisschen über die eigentlichen Pläne für Teil 2 und Teil 3 sprechen. Da wäre ja Darkseid noch viel stärker gewesen. Aber wir haben jetzt ja tatsächlich auch Darkseid in diesem Film. Natürlich nach wie vor nicht als den großen Hauptschurken, das ist immer noch Steppenwolf. Deswegen jetzt so ein bisschen meine Frage: A, wie findet ihr jetzt den neuen Steppenwolf? Und B, wie findet ihr so die Einführung von Darkseid? Ist das so jetzt so, wo man sagen könnte, ja okay, der ist ähnlich Thanos-artig eingeführt worden, ist jetzt wirklich eine krasse Bedrohung? Oder fehlt das auch in diesem Film immer noch so ein bisschen?
Ich finde Beides. Also, ja, die Antwort ist beides. Also, ich finde Steppenwolf wesentlich besser in der neuen Version. Mhm. Er ist halt trotzdem ein klassischer Wegwerfbösewicht, so ein bisschen. Er erinnert mich so ein bisschen an Malekith aus Thor 2. So, ich glaube, den Tiefgang hat er. Aber erstens, er sieht meiner Meinung nach wesentlich besser aus von der Animation. Also, ich musste nicht jedes Mal mich totlachen, wenn er on screen war, was im Kino der Fall war. Ich habe jedes Mal gelacht, als ich ihn gesehen habe. Und hier sieht er schon beachtlich aus. Hat auch ein sehr cooles Character Design und wirkt auch jedes Mal, wenn er angreift, bedrohlich. Mhm. Das andere Ding wirkte wie Metal Gear Solid 1 Bösewicht und da musste ich lachen. Und das finde ich cool und die probieren ihm so eine Mini-Motivation zu geben in dem Film. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Spoiler ist. So.
Nee, das wird ja relativ früh schon gesagt.
Ja, also dass er das eigentlich macht, weil er in Ungnade gefallen ist und Darkseid es schuldet, für ihn Welten zu erobern. Deswegen, er ist wirklich Ronan the Accuser. Ja. Also er aus Guardians of the Galaxy 1. Und Darkseid selbst, finde ich, wurde sehr eindrucksvoll eingeführt. Man sieht ihn ja wirklich, der ist dieser Strippenzieher im Hintergrund und er ist verdammt bedrohlich und wir sehen sogar ganz kurz für die Comic-Fans da draußen, dass er seine Omega-Beams auch schießt und die machen dann auch diese Zickzack-Bewegung, was sehr geil ist. Er hat nicht den Charakter, den jetzt so ein Thanos hat bei Avengers, aber gut, der hat auch erst Charakter bekommen mit seinem eigenen Infinity-War-Film. Ja. Bis dahin saß er immer auf dem Stuhl und hat gegrinst und gesagt, ich mach's selbst. Mhm. Und hat's nicht selbst gemacht.
Der Vergleich ist natürlich unfair, weil man Thanos jetzt aus zwei riesigen Blockbustern kennt, plus halt den ganzen kurzen Schnipseln, den er davor aufgetreten ist und natürlich deswegen seine Motivation und seinen Antrieb und seine Geschichte viel, viel deutlicher geworden sind, was bei Darkseid meiner Meinung nach halt komplett fehlt. Der will erobern, der will seine Boxen zurückhaben, später wieder noch was anderes, was wir jetzt nicht spoilern. Mhm. Also es ist halt irgendwie, finde ich, schwach. Ich finde die Animation von Darkseid, also er sieht tatsächlich so animationstechnisch, kann man da nicht viel meckern. Ich finde den Look halt einfach leider so ein bisschen, gerade im Vergleich zu Thanos, der halt einfach wirklich fantastisch und lebensecht und glaubwürdig aussieht, ist er halt irgendwie dann doch nur so ein CGI-Bösewicht. Steppenwolfs Look finde ich auch, so wie Yves ja schon meinte, viel, viel, viel besser. Mit dieser Stachelrüstung und diese alleine schon sowas wie, dass er halt eine Hand mit 7 Fingern hat. Das macht ihn halt irgendwie einfach viel, viel
außerirdischer.
Ja, oder genau, oder halt irgendwie beeindruckender. Auch wenn ich dann dasselbe Problem habe, dass er halt eben da auch die Motivation fehlt und ich jetzt auch die Animation nicht so wesentlich viel besser finde. Also ich habe den auch in keiner Sekunde als irgendwie eine echte Figur in Anführungszeichen erlebt oder sowas. Trotzdem, weil der Look halt eben tausendmal besser ist und vor allem auch die Bedrohung halt greifbar ist. Also ich muss da an diese Szene denken, wo er halt bei den Amazonen auftaucht und da die Motherbox stehen wird. Dann sieht man halt irgendwie, wird wirklich so 20 oder 30 Amazonen an seinen Beinen und an seinen Armen hängen und ihn quasi versuchen irgendwie aufzuhalten. Und der geht trotzdem weiter. Und sie können ihn irgendwie nicht packen. Und das ist halt einfach wirklich, auch wenn dieser Moment auch so ähnlich tatsächlich in der Kinofassung vorkommt, ist er halt einfach bei weitem nicht so prominent platziert im Film, dass man das halt irgendwie diese Bedrohung von Steppenwolf halt viel, viel greifbarer einfach wird und viel, viel besser dargestellt wird einfach.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Darkseid, wenn, wie gesagt, hätten wir noch einen weiteren Film bekommen, in dem er so der Big Bad gewesen wäre, dann hätte man noch aus ihm wahrscheinlich was rausgeholt, à la Thanos. So, da bin ich mir ziemlich sicher.
Natürlich, natürlich.
Man kann ihn wirklich nur vergleichen mit den ersten paar Cameos von Thanos. Und da war es halt auch nur ein lila Blob, der Steine haben
wollte. Ja, natürlich. Der Vergleich hinkt so ein bisschen, da gebe ich Julius auch absolut recht. Aber er wäre ja quasi so, er hätte das werden können, was Thanos quasi fürs MCU ist. Und da, ich muss auch Julius, was das Design von Darkseid und so angeht, recht geben. Ich finde, man hätte ihn imposanter machen können. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen einfach auch dem geschuldet, dass jetzt, ich meine, Zack Snyder hat nur 70 Millionen Dollar irgendwie gekriegt, um alles irgendwie da nochmal neu zu machen. Da musste Darkseid jetzt wahrscheinlich so ein paar Abstriche machen. Aber auch Steppenwolf. Also ja, das Design ist definitiv cooler als das, was wir im ersten Teil hatten, also im Whedon-Cut hatten. Ich fand ihn aber auch, wie du richtig gesagt hast, Yves, so ein Wegwerf-Bösewicht Nummer 322 irgendwie. auch diese Motivation, weil es wird auch nie so wirklich gesagt, warum ist er jetzt denn nun wirklich in Ungnade gefallen bei Darkseid? Das müssen wir einfach so nehmen. Und ganz besonders dumm fand ich eine Szene, wo er dann irgendwie tatsächlich mit Darkseid kommuniziert und irgendwie noch so mal, so als würde er so einen Zettel raus, ja, du schuldest mir noch irgendwie 50.000 Welten oder irgendwie sowas, so und eine, weil das ist wichtig, so, das war so richtig so das war so richtig deutsch, so, also ich habe mir das aufgeschrieben, also du schuldest mir genau so viel.
Und auch 2 Cent.
Ja, genau. Und da fand ich halt so, hat die Dynamik zwischen den beiden auch nicht so richtig funktioniert. Aber letztendlich ist Darkseid jetzt für diesen Film halt nur so als Strippenzieher im Unbekannten irgendwie so wichtig. Und Steppenwolf so als Bedrohung an sich hat er schon wesentlich besser funktioniert für mich als das, was wir im Whedon-Cut gesehen haben.
Ich finde übrigens, der Look bei Darkseid ist interessant. In seiner Szene, die diese Flashback-Sequenz ist, diese Herr-der-Ringe-ähnliche Szene, finde ich, sah das CGI bei ihm nicht so stark aus. Aber in seinen späteren Szenen, wo wir dann auch so ein paar Close-Ups haben und ihn so in seiner Heimatwelt sehen, da war er für mich dann doch recht imposant. Also es waren für mich wirklich noch mal Unterschiede, was die Animation anging.
Ich fand es auch tatsächlich cool, dass wir sehen zwar nicht viel von Apocalypse, seinem Heimatplaneten, aber so das, was man so im Hintergrund sieht, so mit diesen, man kennt das ja aus den Comics und diesen Trickfilmserien, dieser Lava-Planet, wo irgendwie ständig Feuer in die Luft schießt und so, das sah schon ziemlich cool aus. Also da finde ich es echt schade, dass wir quasi nie sehen werden, was da noch irgendwie so hätte rumkommen können.
Ne? Das ist auch eine der traurigsten Sachen an diesem Film. Das ist so, das kann ich dem Film eigentlich gar nicht anlassen. Aber eins der Probleme, ich habe 2 Probleme mit dem Film. Das eine ist, er ist trotzdem zu lang für die Geschichte, die er erzählt, weil die Geschichte ist halt trotzdem sehr Standard. Also es ist halt Bösewicht und die Helden müssen zusammenkommen und ihn aufhalten. So. Aber das zweite ist, der Film hat sehr, 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 sehr coole Anspielungen und auch so Handlungsstränge.
Moment.
Okay.
Das nicht jetzt schon verraten, weil darauf will ich noch eingehen.
Okay, gut.
Und das ist mir auch echt wichtig, dass wir darüber noch reden.
Okay.
Das, finde ich, ist aber für mich schon so Sachen, die wir in den Spoiler-Teil packen sollten. Weil das schon recht spoilerlastig dann auch wird, wenn wir diese ganzen Anspielungen und so angehen.
Mi scusi.
Ja, ist okay. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt ein kurzes Fazit und stürzen uns dann nochmal so ein bisschen in den Spoiler-Teil und was es so für Anspielungen gibt, was Yves jetzt gerade erzählen wollte. Yves, deswegen du als Moviepilot-Gast, was gibst du dem in Filmstartswertung?
Ja, es ist witzig, weil je länger ich drüber nachdenke, desto besser wird er in meinem Kopf. Es ist so ähnlich wie bei Batman wie Superman. Ich bin Batman wie Superman aus dem Kino gegangen, dass ich mir, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mochte ich ihn. Ich glaube, ich bin mittlerweile meiner 3,5 oder 4 von 5.
Wow, okay,
tatsächlich, krass, wirklich. Ja, weil für mich ist es doch so ein gigantisches Epos, das ich mir dann doch nochmal angucken will. Und ich muss dazu sagen, wenn du mich fragst, was ich dem Originalen geben würde, 0,5 oder 1. So. Also den mit dem konnte ich halt nichts anfangen. Ja. Nichts. Außer ich gucke mir auf YouTube immer noch die Henry Cavill-Lippe an und lache. Mhm. Aber sonst. Das war für mich schon, es ist für mich ein anderer Film. Es ist für mich wirklich, und das habe ich gehofft. Ich habe die größte Angst, die ich hatte, es ist der gleiche Film, nur länger. Mhm. Und es ist wirklich stilistisch und von Charakteren her ein wirklich eigener Film. Und als gigantisches Comic-Epos, aber das auch sich in dieser Comic-Welt sehr bewusst ist, dass es trotzdem nur noch eine Comic-Welt ist, würde ich schon eine 3,5 bis 4 Sterne von 5, aber wahrscheinlich eher 3,5, aber ja.
Dann, glaube ich, triffst du dich ja mit Julius.
Genau. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch mindestens 3,5, weil ich tatsächlich ein bisschen ernüchtert war, als ich den Film geschaut habe, weil es mir halt eben dann doch alles ein bisschen zu langatmig war, gerade in der ersten Hälfte, weil ich dann so ein paar kleinere Probleme hatte mit so Szenen, die ich komplett überflüssig fand und das halt eben dann irgendwie doch im sondern inhaltlich größtenteils derselbe Film ist. Ich kann mir aber vorstellen und bin mir eigentlich sogar fast sicher, dass ich den, wenn ich den nochmal schaue, vielleicht schaue ich mir den jetzt sogar bei Sky nochmal an oder spätestens dann irgendwann, vielleicht kommt der auch sogar noch ins Kino bei uns hier in Deutschland oder so, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da doch irgendwann noch auf 4 Sterne hochgehe, weil jetzt, wo ich auch noch mal so ein paar Szenen, so wie Yves halt auch meinte, noch mal noch ein paar Szenen noch mal angeschaut habe, irgendwie oder noch mal Revue passieren lasse, eigentlich sind da schon viele sehr, 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 sehr coole Szenen dabei und sehr, sehr viele tolle Momente und sowas dabei. Also mit Luft nach oben 3,5 Sterne.
Ja. Ja, und heute sind wir mal wie die Motherboxen eine Unity, weil ich würde auch 3,5 geben.
Je länger du darüber nachdenkst, desto besser
ist er auch, oder? Es ist tatsächlich auch so ein Film, wo ich sagen würde, ja, okay, ich glaube, den werde ich mir tatsächlich auch noch mal ein zweites Mal anschauen. Es ist für mich aber trotzdem so ein Film, wo ich sage, okay, scheiße, also den hätte man auch auf 3,5 Minuten locker runter, 3,5 Minuten,
ja, genau. Den hätte wirklich nur 3,5 Minuten.
Das wäre der Sebastian Kahr, 3,5 Minuten, Darkseid, puff und tschüss, aus und vorbei. Nein, auf 3,5 Stunden natürlich. Irgendwie, weil es sind gerade zum Anfang super viele Sachen, die irgendwie gefühlt stundenlang erklärt werden. Und ich habe zwischendurch schon sehr häufig auf die Uhr geguckt und gesagt so, oh, noch 2 Stunden, oh, noch 1,5 Stunden, oh, noch 1 Stunde und so. Also automatisch länger zu sein heißt nicht, dass du automatisch auch besser bist. Und wir haben es ja jetzt hier schon häufiger angesprochen, die Story ist halt einfach nicht so krass da. Ich finde, er lebt halt sehr durch diese ganzen Charaktermomente, die halt wirklich, wirklich gut sind. Und diesen ganzen Look und dass die Action einfach ein bisschen toller ist. So. Deswegen 3,5, wie gesagt, ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und aber ich denke mal, ich werde trotzdem irgendwo bei diesen 3,5 bleiben, weil da muss ich auch Julius recht geben. Es ist, oder beziehungsweise muss ich euch beiden recht geben, es ist zwar ein anderer Film, aber die Story ist trotzdem die gleiche. Und daran ändert sich halt auch nicht viel. Und diese ganze Nummer mit den Motherboxen fand ich schon damals irgendwie ziemlich albern, wenn ich ehrlich bin.
Was ich ganz interessant finde, oh Gott, jetzt habe ich gerade meinen Gedankengang verloren, verdammt nochmal. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen zurückspulen. Ich wollte gerade irgendwas sagen und es ist mir gerade entfallen. Verdammt.
Na toll. Dann sage ich jetzt kurz mal eine Spoilerwarnung, weil wir
haben. Ich habe es wieder.
Oh, er hat es wieder. Okay, dann kommt die Spoilerwarnung gleich.
Was diesen Film so besonders macht, weshalb ich Revue passieren lasse und ihn dann doch besser finde, je länger ich drüber nachdenke, ist, der macht das Gegenteil von voll vielen Filmen, die ich zurzeit im Kino gucke. Und zwar voll viele Filme,
du guckst
die ich.
Zurzeit
Filme? Nicht zurzeit, aber krass. So in den letzten Jahren. Und zwar. Mich stört häufiger immer eher das Ende als der Anfang. Und zwar Filme fangen häufig in letzter Zeit so vielversprechend an. Wenn sie dann enden, zum Ende hin, kann ich es eigentlich kaum erwarten, bis sie enden. Und bei dem Film, finde ich, der hat eher lahm angefangen und wurde dann, je länger er lief, besser. Mhm. Und ich finde, gerade er endet mit so einer guten Note. Und der letzte Geschmack, den man im Mund hat, der ist halt richtig gut. Und dieser letzte Geschmack, der ist halt verdammt wichtig, wenn man einen Film guckt, womit lässt er dich zurück. Mhm. Und so diese letzten paar Einstellungen und diese Idee, mit der die dich zurücklässt, die ist so toll, ja, dass das Punkte gibt.
Das Wort zum Sonntag von Yves nochmal zum Snyder Cut. So, dann jetzt nochmal für alle da draußen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch jetzt lieber an und kommt nochmal wieder zurück, weil wir werden jetzt so ein bisschen spoilerlastiger. Mhm. Und Yves, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen und ich finde, da müssen wir jetzt einfach mal drüber reden. Die Batman-Nightmare-Sequenzen wurden uns ja groß versprochen, dass die in Justice League jetzt irgendwie auftauchen. Also für alle ganz kurz, wurden diese Albtraum-Sequenzen einer düsteren Zukunft wurden ja in Batman wie Superman eingeführt. Mhm. Da haben wir ja das erste Mal so diese Parademonen gesehen. Da haben wir dieses große Omega-Zeichen gesehen, Metropolis irgendwie in Schutt und Asche.
Einen bösen Superman.
Einen bösen Superman und Batman in einem sehr coolen Mad Max-Look irgendwie in dieser düsteren
paramilitärischen Wüste. Kluft.
Und und für alle, die die Trailer gesehen haben, man sieht ja dann auch schon Jared Leto als Joker in genau diesem Szenario wieder in dieser Wüstenwelt. Und ich habe die ganze Zeit, ja wirklich, ohne Scheiß, ganze Zeit in diesem Film darauf gewartet, wann kommt denn jetzt diese verdammte Joker-Szene, wann kommt denn jetzt diese große, weil Zack Snyder auch mal gesagt hat, oh, diese ganzen Albtraumsequenzen, das ist mir alles super wichtig und das muss alles unbedingt kommen. Und wann kommt das? Der ganze Film ist schon vorbei. Diese ganze Albtraumsequenz kommt in der letzten halben Stunde, ist quasi eigentlich die Abspannszene, ohne dass wir einen Abspann bekommen.
Teil des Epilogs, ja.
Und da muss ich sagen, erstmal war ich davon ein bisschen enttäuscht, dass ich so ewig lange warten muss. Das ist ganz ehrlich so ein bisschen wie damals bei diesem Transformers-Film, wo diese Transformer-Dinos kommen.
Oh, bitte
wo,
kein wo Vergleich ich, mit Transformers-Film.
Ja, doch, sorry. Also ich hab mich durch die Trailer sehr auf diese Transformers-Dinos gefreut. Und wann kommen sie? In den letzten 20 Minuten eines ohnehin schon beschissenen Films.
Ja, der war wirklich scheiße.
Und dann haben wir diese Nightmare-Sequenzen, die ich zum Teil wirklich sehr, sehr stark fand, weil sie gerade auch ja so ein bisschen mehr zeigen, was eigentlich mit Superman passiert. Zum anderen finde ich, sind sie halt so unbefriedigend, weil sie so viel anteasern, was du halt vorhin meintest, Eve, mit oh, was wäre doch cool, wenn wir jetzt noch einen zweiten Teil kriegen könnten. Mhm. Wie steht ihr jetzt allgemein zu diesen Sachen, Julius?
Ich habe das genauso erlebt, wirklich ganz, ganz, ganz genauso. Ich bin auch irgendwie fest davon ausgegangen, dass diese Nightmare Volume 2 irgendwie in den Film eingebunden ist einfach, ja, oder so. Und vor allem habe ich irgendwie auch aus von so Bildern, die Zack Snyder vorher veröffentlicht hat, ich meine, es gab auch noch so eine Szene, hat so ein Bild veröffentlicht, wo der Joker irgendwie im Jesus-Look irgendwie so zu sehen ist und so und allgemein in so einem Krankenhaus Leibchen irgendwie rumläuft oder sowas. Und ich weiß nicht, ob die mehr gedreht haben und dann schlussendlich ist das alles rausgeflogen oder so. Aber ich finde, es wirkte halt auch am Schluss dann einfach noch wie so, genauso wie es halt gedreht wurde, nämlich das eine von den wenigen Sachen, die er dann schlussendlich doch noch neu gedreht hat für diesen Snyder Cut, ja, und dann halt einfach hinten rangeklebt. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte halt irgendwie mir gewünscht, dass man das ein bisschen mehr in die Handlung einbindet oder das irgendwie erzählerisch mehr macht als nur Foreshadowing, also irgendwie andeuten, was eventuell gewesen wäre, aber jetzt nie sein wird.
Ja, also ich finde, man hätte es einfach nie in den Trailer packen sollen. Man hätte es nie in den Trailer packen sollen, dann wäre die Szene grandios und wir hätten alle gefeiert. Hat uns auch geärgert, dass nichts draus wird, so, aber ja. Witzig finde ich den ikonischen Seinfeld-Satz, we live in a society, der kommt im Film nicht vor.
Ja, und alle haben sich vorher so drüber aufgeregt, von wegen, ja, alles ist doch voll albern und so.
Ja, ja, der kommt im Film nicht vor, das war ein Trollmove für die Trailer. Was ich da halt cool finde, und wie gesagt, wir sind doch jetzt im Spoiler-Territorium,
ja,
oder?
Ja, wir sind voll drin. Jetzt.
Allein die Dynamik eines neuen Teams in der Apokalypse, ziemlich geil gemacht. Wonder Woman ist tot, Aquaman ist tot, wir haben jetzt Batman, Mirror, Cyborg, Flash, und das ist der Flash, der Batman erschienen ist. Bruce Wayne erschienen ist in Batman wie Superman. Sieht auch genauso aus, weil Ezra Miller sah da ja auch so ein bisschen älter aus, hat so einen Bart und sein Anzug sah ein bisschen anders aus, und Cyborg trägt jetzt so einen Umhang. Und der Joker. Und ich muss sagen,
Deathstroke nicht zu vergessen.
Deathstroke, sorry. Deathstroke. Und die Szenen zwischen Ben Affleck und Jared Leto sind so gut, dass ich mir sage, verdammt, ich habe immer auf Jared Letos Joker eingehauen in Suicide Squad, weil da fand ich ihn halt wirklich witzig mit Honka Honka und so. Aber hier, das war wirklich stark. Man hat eine ganze Historie zwischen den beiden gefühlt, nur in diesen paar Sätzen. Und wir haben auch noch mal richtig die Bestätigung bekommen, dass er Jason Todd umgebracht hat, ja, zusammen ja mit Harley Quinn. Ich meine, es stand schon damals auf ihrem Fahndungsbild da in Suicide Squad. Aber das war begleitet von Super Freak. Also das konnte man auch nicht so ernst nehmen. Das hatte nicht so ein krasses Gewicht. Das fand ich stark. Und was halt auch cool ist, und das spricht auch wieder für den Snyder Cut. Du nimmst eine Szene, die im Whedon-Cut lahm war, veränderst den Dialog, auf einmal ist die Szene cool. Das hatten wir davor schon mit Arthur Curry und Bruce Wayne. Die Szene ist wirklich gut zwischen den beiden in diesem Dorf. Und das Zweite ist die Szene, die eigentlich noch mal ein paar Sachen erklärt für die Nightmare-Sequenz. Und das ist die Sequenz, die damalige Post-Credit-Szene war. Und zwar, wir sehen Lex Luthor, erneut gespielt von Jesse Eisenberg. Und diesmal ging er mir nicht auf den Keks. Diesmal war er wirklich wie Lex Luthor, mit Glatze und methodisch. Und Deathstroke, wir haben ja damals gesehen, wie der auch an Bord kommt. Ja. Und wir hatten da diesen richtig krassen Comic-Marvel-mäßigen Satz, sollen wir nicht auch unser super Bösewichten-Team gründen? Und nein, hier ist es ganz anders. Wir erfahren, dass Deathstroke sein Auge verloren hat durch Batman und ihn sucht. Und hier, ich will mal Michael Rosenbaum sagen. Jesse Eisenberg sagt ihm, ja, ich kann dir sagen, wie er heißt, Bruce Wayne. Ja. Setzt ihn sozusagen auf ihn an. Das wäre ein Setup gewesen für den Batman-Film. Aber ausgerechnet in der Nightmare-Sequenz ist Deathstroke Teil des Teams. Was ja auch, es gibt so einen animierten DC-Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Ich glaube, so Attack on Apocalypse oder so, nee, wo es die seltsamsten Verbündeten gibt, wo sich alle zusammentun. Bösewicht, Schurke und so weiter, spielt alles keine Rolle gegen Apocalypse und nicht Apocalypse,
Darkseid. Ja, gegen Darkseid und Apocalypse halt.
Genau, genau. Ja. Also ich fand das ziemlich stark.
Ja. Aber noch geiler wäre es natürlich gewesen, wenn man halt noch ein bisschen mehr davon gesehen hätte oder irgendwann noch mal mehr davon bekommen hätte, weil da gebe ich dir absolut recht, das ist halt total faszinierend. Und man würde super gerne mehr darüber erfahren, wie ist es dazu gekommen, dass die beiden zusammenarbeiten, dass auch noch ausgerechnet der Joker ihnen irgendwie helfen muss und warum will er ihnen helfen oder warum brauchen sie ihn oder sowas. Gleichzeitig ist das so ein bisschen für mich, dass es mich eigentlich nicht so frustriert hat. Also es geht mir so ein bisschen so, das Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist, bei Mad Max Fury Road, da gibt es auch so viele Sachen, die irgendwie nur so in so einem Nebensatz angedeutet werden. Oder an dieser einen Stelle, wo sie der nachts durch diesen Sumpf gehen, sieht man irgendwie so diese Menschen, die auf so Stelzen da durch das Bild laufen. Das ist einfach so ein cooles Detail oder so ein cooles, da wird einfach so eine faszinierende Welt entworfen. Und trotzdem ist es nicht so, wo ich danach frustriert gedacht habe, ach Mann, da hätten sie doch mal mehr draus machen können, sondern bin da einfach eigentlich schon relativ glücklich damit gewesen, dass es überhaupt zu sehen war.
Ja. Na, aber bei Mad Max, finde ich, hat es mich auch nie gestört, weil das gehörte für mich einfach dazu, um diese
verrückte
Welt irgendwie zu zeigen. Hier bei Justice League, und damit denke ich mal, kommen wir auch so ein bisschen auf das zurück, was Eve vor diesem Spoiler-Teil eigentlich sagen wollte. Diese ganzen Teaser halt auf ein Justice League 2 und ja auch ein Justice League 3, der ja irgendwie geplant war, hat mich schon so ein bisschen frustriert. Also ich meine, wir haben diese Nightmare-Sequenz, wir sehen ja auch zweimal sehr prominent den Martian Manhunter, schon auch immer, wurde ja immer schon mal angeteasert und dass der halt auch noch wichtig wird. Dann wird ja auch, Julius, du hast es vorhin halt, als wir noch nicht gespoilert haben, ja schön umschrieben mit Darkseid sucht ja noch was anderes auf der Erde. Da kommt ja dann diese Anti-Life-Equation, die ihm ja quasi die komplette Kontrolle über jegliche denkenden Wesen irgendwie verleiht, was ja dann auch wieder so ein bisschen erklärt, warum Superman in diesen Albtraumsequenzen quasi auf der Seite von Darkseid kämpft. Diese ganzen Teaser, dann gibt es auch noch diesen Forscher, der zusammen mit Silas Stone arbeitet, Ryan Choi, der ja in den Comics dann der Superheld Atom ist, so ein bisschen wie Marvels Ant-Man, der sich halt schrumpfen kann und größer werden kann. Und das ist halt so, jetzt so, wenn ich mir den Film anschaue und drüber nachdenke, jetzt finde ich es erst recht schade, dass halt da nicht noch was kommt. Ja, und ich finde es halt einfach schade, dass wir diese ganzen Teaser haben und wir ja wahrscheinlich nie einen zweiten Teil oder einen dritten Teil zu Gesicht bekommen werden. Ich meine, ich würde es mir wünschen, wenn dieser Film jetzt hier tatsächlich so erfolgreich wird, dass sie sagen, okay, wir machen das doch irgendwie noch, aber ja, weiß nicht, so richtig glaube ich da auch nicht dran.
Ja, also zum einen, ich finde es mega schade, weil Martian Manhunter sah wieder grandios. Ich finde generell macht DC das besser, dass die wirklich aussehen wie in den Comics, auch mit den Kostümen und so weiter. Sag ich immer wieder Shazam, sie haben dieses alberne Kostüm trotzdem umgesetzt, sah cool aus. Sie haben Aquaman in dieses goldene Top und diese grüne Hose gepackt und es sah nicht kacke aus. So, es ist unfassbar, dass denen das immer gelingt. Und Martian Manhunter sah so gut aus, ich bin so traurig, ich hoffe, dass wir den trotzdem irgendwie wiedersehen werden. Aber, weil du davor darüber gesprochen hast, das Ende, wo Darkseid so sein Fine, I'll do it myself Moment hat und die Justice League ihn auch anguckt. Generell, was dieser Film halt so viel besser macht als der andere, ist, es gibt eine Team-Dynamik. Weil im Whedon-Cut ging es darum, ja, wir sind eigentlich alle Loser, wir holen Superman zurück, damit er die Drecksarbeit für uns macht. So. Und das war wirklich der Plot. Und hier, allein wie sie Steppenwolf killen, sie machen das zusammen. Und ich finde es so stark, dass Wonder Woman ihm den Schädel abschlägt und dass der dann an die Füße von Darkseid rollt. Allein diese Bilder sind stark, weil es ist so eine Ansage, so, ja, komm doch und hör auf, uns deine Schergen zu schicken. Und das ist richtig cool und das lädt halt auch ein für eine Fortsetzung. Ich hoffe, dass dieser Film irgendwie alles Geld auf der ganzen Welt macht, so irgendwie. wie zig Milliarden überhaupt macht und Avatar auf einmal niemanden mehr juckt. Und dass man dann sagt, okay, wir kriegen doch eine Fortsetzung. Aber ich glaube nicht dran.
Ja, Julius, du weißt ja, dass es eine andere Möglichkeit irgendwie gibt, ne? Wie eine Fortsetzung noch zustande kommen könnte.
Ja, genau. Und zwar hat Zack Snyder in einem Interview, was wir schon hatten, gesagt, dass er mit Jim Lee, dem legendären Comiczeichner, den ihr bestimmt schon mal irgendwo, also dessen Zeichnungen ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen habt, der ganz viel DC und Marvel auch früher gezeichnet, zusammen an einer Comic-Fortsetzung gearbeitet hat, die dann sogar noch ein bisschen verrückter gewesen wäre, nämlich wenn das wirklich der Plan war, dann sollte das nicht etwa auf der relativ, sagen wir mal, vergleichsweise harmlosen Snyder-Cut-Idee basieren, sondern auf der ursprünglichen Idee von Zack Snyder, die noch ein bisschen abgedrehter war, wo unter anderem, glaube ich, Batman und Lois Lane zusammen ein Kind bekommen sollten oder sowas. Okay. Also es wäre, wenn das denn jemals wirklich irgendwann kommt, dann wäre es in dieser Form zumindest kein direktes Sequel, auch nicht zu Zack Snyder's Justice League, aber immerhin sozusagen ein Abschluss der ganzen Darkseid-Geschichte, wenn auch in anderer Form ein bisschen.
Ich würde es ja ganz cool finden. Ich meine, ich weiß, Darren Aronofsky hat damals zu The Fountain, gab es, glaube ich, auch einen Comic, der nochmal so seine Vision halt zu diesem Film dargelegt hat. Übrigens, ich liebe diesen Film, The Fountain. Den müssen wir mal gucken. Großartiger Film. Und ich glaube, hat er auch damals zu diesem Noah-Film, gab es da auch irgendwie so eine Comic-Version.
Gibt es da nicht auch eine Bibel?
Die gibt es auch, ja, aber die gibt es ja nicht als coole Comic-Version. Außerdem ist ja bei ihm so, das ist ja so over-the-top irgendwie Fantasy-Zeugs. Und also ich würde es cool finden, wenn wir schon nicht das Ganze als Filmversion kriegen, dann vielleicht wenigstens in der Comic-Form irgendwie. Ich glaube, ich würde mir sowas tatsächlich dann noch irgendwie holen, um es dann wenigstens zu Ende zu lesen, obwohl man ja auch schön rumspinnen kann, ohnehin. Wir alle haben zig Comics gelesen und man kann sich schon in etwa ausmalen, wie es am Ende halt noch aussehen wird und ausgehen wird. Aber jetzt so quasi Zack Snyders Version davon zu sehen, egal ob jetzt in Filmform oder in Comicform, würde ich schon irgendwo cool finden.
Ja, ich bin wie gesagt, das ärgert mich halt am Film. Es will ich dem Film gar nicht irgendwie ankreiden. Das ist für mich, es darf eigentlich kein Negativ am Film sein, aber für mich im Hinterkopf ist es irgendwo einer, dass ich nach diesem Film so viel mehr Lust auf das DCEU in der Hinsicht hat, auf dieses geteilte Universum, wie noch nie zuvor. Und das, was mich so an Batman wie Superman und teilweise auch dem Snyder Cut gestört hat, dass man so viel reinpresst und die so lange gehen und die Charaktere vorher nie so gut etabliert worden sind wie bei Marvel, das haben wir jetzt alles aus dem Weg. Und jetzt hatte ich richtig Bock, verrückt zu werden in dieser Welt. Und weißt du, diese Szene, die ja in beiden Cuts drin ist, wenn Wayne Manor wieder aufgebaut wird und man sagt, ja, hier so und so viele Stühle und noch Platz für mehr. Ja, wir haben den Martian Manhunter und so weiter. Und hey, ihr könntet euch auch eure Basis da am All machen. Ja. Und es ist so schade.
Seht ihr denn noch irgendwie eine Zukunft, dass man so ein, bei DC, dass man so eine Superheldenvereinigung quasi bringen kann? Oder bleiben wir jetzt halt wirklich mehr bei diesen Solo-Filmen, die zwar irgendwo schon halt in einem Universum spielen, aber die halt doch eigentlich eher für sich stehen?
Also mit der alten Garde sehe ich das nicht mehr. Also auch, und da zähle ich jetzt zum Beispiel auch Shazam oder sowas dazu. Also Wonder Woman, da wird es noch einen dritten Film geben, eventuell dieses Amazon-Spin-Off. Und dann haben wahrscheinlich sowohl Patty Jenkins als auch Gal Gadot irgendwann keine Lust mehr darauf. Aquaman genauso, vielleicht noch, also ein zweiter auf jeden Fall, vielleicht noch ein dritter. Shazam kommt noch ein zweiter Film. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass dann irgendwann über The Flash halt dann sozusagen mit dem Aufbau eines neuen, bisschen anderen Universums begonnen wird. Also, weil wir in dem wird gleichzeitig so ein bisschen ja die alten Garde verabschiedet, also Batman, Ben Affleck tritt ja nochmal als Batman auf. Gleichzeitig ist dann aber da auch der erste Auftritt von der neuen Supergirl-Darstellerin. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wie auch immer der Film dann halt schlussendlich ausgeht, da am Ende ein neuer Status Quo irgendwie etabliert wird und das DC-Universum eine neue Multiversum-Form vielleicht annimmt oder irgendwie sowas und dass man dann da irgendwann vielleicht den Grundstein auch legt und dann doch mal sagt, okay, wir packen doch mal wieder 5 oder 6 Helden zusammen in einen Film und Heldinnen. Weil ansonsten, warum sollte man halt irgendwie Supergirl in diesen Film packen? Mhm. Und es ja, hieß ja auch schon, die wird dann auch noch später weitere Auftritte haben oder soll zumindest welche bekommen und so.
Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, DC hängt bei diesen großen Sachen Marvel immer hinterher. So, ne? Oh, Multiversum, ja, machen wir jetzt mit Flash so. Oh, und was macht Marvel jetzt? Wir führen halt auch mit Spider-Man No Way Home und Doctor Strange so, machen wir halt auch Multiversum. Ich glaube, Multiversum ist der neue Shit, bis sie dann vielleicht irgendwann wirklich Marvel vs. DC bringen.
Die Sache ist die, also ich habe ja Zachary Levi interviewt zu Shazam, ne? Und der ist mega heiß drauf. Also der, wenn man ihn anruft, der ist bei jedem Team-Up-Movie dabei. Er hat auch sogar schon mehrfach mit Gal Gadot auf Instagram und so weiter gepostet. Und ich glaube, die beiden wären sogar noch am Start. Ich glaube, die wären zu kriegen für sowas, für die Zukunft. Aber ob das der Plan ist, ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, einfach nur, die beiden wären bereit, das durchzuziehen. Bei Jason Momoa könnte ich es auch noch glauben. Henry Cavill sagt ja immer wieder, er wäre gerne mal Superman. Ich glaube, wen wir einfach nicht zurückkriegen, ist Ben Affleck. Ich glaube, den kriegen wir niemals zurück. Ich glaube, Ray Fisher, gab es da jetzt nicht irgendwie sogar Probleme mit Warner Brothers, dass da irgendwie es gekracht hat. Aber ja, zumindest könnte man damit ein bisschen was machen. Und ich frage mich halt, ob der Schauspieler, ich vergesse immer seinen Namen, obwohl er so ein bekannter Schauspieler ist, der bei Man of Steel mitspielt und der jetzt auch der Martian Manhunter ist.
Harry Lennix,
genau. Ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Voice-Over-Darsteller für Comic-Verfilmungen und so weiter. Er war so gut. Ja. Bietet es ihm an. Gibt uns einen Martian Manhunter-Solo-Film zumindest. Und das wäre schon cool, zu sehen, wie er sich auf der Erde tarnt. Und, ach,
wäre das. Ich glaube, so. Das Problem ist halt einfach mit dem Alter der Schauspieler dann wieder so ein bisschen. Ne? Dass du dann wahrscheinlich irgendwann an diesen Punkt kommst, wo auch vielleicht eine Gal Gadot dann irgendwann nicht mehr so für die Rolle passt und dass man dann, wie Julius halt schon sagt, dass man dann halt auch irgendwo versucht, über so ein Multiversum neu zu casten oder irgendwie halt neue Teams irgendwie so zusammenzustellen, dass wir dann halt eine andere Wonder Woman haben, dass Diana Prince quasi trotzdem noch existiert, aber jetzt ist es irgendeine andere von Themyscira und so. Also tendenziell finde ich das auch immer cool, aber ich glaube, so im Moment sehe ich es halt bei DC auch nicht, weil so der Fokus ja doch mehr so auf Einzelsachen irgendwie liegt.
Worauf auch cool angespielt wurde, was halt auch geil wäre, das zu sehen ist, Diana hat ja bewusst so ein paar Szenen mit Arthur Curry, wo die so ein bisschen über den Zwist sprechen zwischen dem atlantischen Volk und den Amazonen und so weiter und dass die beiden sich ja ganz gut verstehen. Es wäre ganz cool gewesen, auch noch diese alternative Dimension zu sehen, wo Atlantis gegen die Amazonen kämpft mit den beiden an der Front. Das wäre so
das cool. Das ist ja tatsächlich was Flashpoint, im Flashpoint-Film irgendwie auftaucht, was sie natürlich in diesem Flash-Film auch irgendwo machen könnten.
Ja, aber, wer weiß, wie sehr sie uns damit
überraschen. Aber da musst du halt eben auch noch Jason Momoa und Gal Gadot bezahlen, wenigstens für ein paar Tage und sowas. Und dann ist vielleicht die Frage, wollen die vielleicht nicht so eine kleine Rolle haben oder so? Naja, also ich glaube auch, dass halt, wenn sie das wirklich so machen, wie das jetzt irgendwie aussieht mit Multiversum und verschiedenen parallelen DC-Welten und sowas, ich glaube, das bietet ihnen zumindest die Möglichkeit, dass man dann halt eben auch so, sich das so aus verschiedenen Universen und verschiedenen Bereichen zusammenklauben kann. Dann kann man halt sagen, okay, Zachary Levi hat Lust, Gal Gadot und Jason Momoa haben keine Lust, dann nehmen wir noch irgendwie, keine Ahnung, Michael Keaton als Batman, die neue Supergirl-Darstellerin, The Flash und irgendwie vielleicht noch den Blue Beetle, den sie jetzt auch letztens ja einen neuen Film angekündigt haben. Und dann haben wir ein neues Superhelden-Team oder sowas. Und halt eben, das muss dann einfach, also sowieso ist ja diese ganze Kontinuität im DC-Universum ist ja sowieso hin. Also auch das Wonder Woman 1984 widerspricht ja irgendwie auch allem, was in Batman wie Superman gesagt wird und Justice League und so. Also es ist ja, da achtet jetzt ja auch niemand mehr wirklich drauf. Und dann kann man spätestens nach The Flash wahrscheinlich auch einfach sagen, wir pflücken uns das einfach so ein bisschen zusammen, was jetzt halt irgendwie gerade passt. Und
der X-Men ist damit immer durchgekommen, auf Kontinuität zu gehen.
Gut, ich glaube, würde man sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich zuerst bei dir, lieber Yves, dass du mal wieder hier warst. Sonst boykottiere ich immer, sonst sitze ich immer in deinem Stream. Jetzt sitzt du mal hier im Podcast. Das ist ja auch gut.
Boykottierst meinen Stream?
Ja, genau. Ich boykottiere aber jetzt deinen Stream. Ich komme nie wieder. Nein. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und Julius, auch dir vielen lieben Dank für deine ganzen Insights.
Und, ja, war wie immer ein großes Vergnügen.
Und du hast ja ein Interview mit Zack Snyder geführt, das kommt aber erst im Mai, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, also das bringen wir dann vermutlich erst zum Heimkinostart, der ist für den 20. Mai, glaube ich, bestätigt. Mhm. Und vielleicht kommt ja dann tatsächlich auch nochmal eine Kinoauswertung, wenn bis dann die Kinos wieder offen sein dürfen.
Ja, sehr
klopf,
cool.
Klopf, klopf, klopf.
Genau, klopf, klopf, klopf. Auf jeden Fall könnt ihr euch da auf ein interessantes Interview freuen. Ich durfte ein paar Auszüge schon lesen für ein Video, was ich gerade vorbereite, nämlich wie realistisch ist Justice League 2. Das kommt am Samstag. Also wenn ihr das jetzt hier direkt am Donnerstag oder Freitag hört, dann ist es jetzt am Samstag, kommt dieses Video raus. Und ja, damit bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich bei unseren Zuhörern zu bedanken und all den Menschen, die uns abonnieren, die uns E-Mails schreiben. Ich finde es gerade sehr, sehr toll. Wir kriegen super viel Post auch an leinwandliebe@filmstarts.de. Das ist echt furchtbar lieb und freut uns wirklich sehr im Team, dass wir von euch Hinweise kriegen, was können wir besser machen, welche Filme sollten wir hier noch besprechen. Ganz, ganz toll. Macht gerne damit weiter. Und damit ich meinen lieben Podcast-Chef Tobi noch einmal wieder glücklich machen kann, weise ich euch darauf hin, wenn ihr uns über die Apple Podcast-App hört, dann lasst uns da doch gerne eine Review da oder eine Sternewertung oder wie auch immer. Ich kann mich da nicht aus, aber reviewt uns da, damit wir an die Spitze der Charts kommen und die weltbesten Kino-Talker hier werden. Sind ja nur noch ein paar vor uns, die wir hier irgendwie unter uns kriegen müssen. Und das Gleiche wahrscheinlich auch für Spotify, keine Ahnung. Also ihr macht das da draußen schon. Der Opa kennt sich hier nicht so gut damit aus. Und dann wünsche ich euch weiterhin, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Guckt ganz viele Filme. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.